Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fände werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Wing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Genau, ey, Steiger, herzlich willkommen in dieser völligen Spezialausgabe. Wir haben Sozi 36 und Martin Seliger zu Gast. Ich weiß nicht, was noch kommen soll nach dieser Folge.
Was hast du dir dabei eigentlich gedacht?
Gar nichts. Sozi hat mir geschrieben und wollte mich auf seine Story aufmerksam machen, weil er hat heute mal alle popkulturellen Sozi 36 Referenzen zusammengetragen, wo er schon alles stattgefunden hat. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht immer irgendwann eine Rap, das kam in irgendeiner Story, kam auch vor, irgendwann mal eine Rap, und dann meinte ich, ja, komm doch vorbei, wir nehmen in 2 Stunden auf. Und dann meinte er, ey, ja, ist es okay? Ist es wirklich okay? Und es ist wirklich, wirklich okay, Sozi. Herzlich willkommen.
Hallo. Ich freue mich, hier zu sein, und um das Bild zu vervollständigen, ich habe heute gefragt nach einer Rap-Woche mit Martin Seliger. Und
stimmt, das war nämlich auch mal, der kam auch vor in der...
Das
war alles überhaupt...
Ey, und dann kommen die beide...
Wir spannen den hier, vollen Kreis
gerade. Also dann ist Sozi 36 ist als Erster hier, dann kommt Martin Seliger, guckt durch die Tür, denkt, Sozi ist Mauli, denkt, hey, den habe ich mir ganz anders vorgestellt, und sagt... Hey, wir waren doch auf demselben Internat.
Was? Habe ich das gesagt?
Ja, so ähnlich.
Er hat's gesagt. Also, aber sag mal jetzt wirklich, habt ihr das jetzt, ihr habt es nicht geplant oder ihr habt es, ich hab's immer noch nicht kapiert. Bin so ein bisschen müde, sorry.
Du warst beabsichtigt.
Ja.
Sozi haben wir vor 2 Stunden spontan.
Aber Sozi hat mir eben gesagt, er hat gesagt, es wäre doch schön, wenn wir mal wundersame Rap-Woche mit Sozi 36 und Martin Seliger hätten.
Das habe ich heute Morgen geschrieben.
Und
das
dann kam
zusammen.
Aber ohne zu wissen, dass es tatsächlich dazu kommen könnte.
Nein.
Jetzt sind wir alle baff, oder?
Keiner, ich werde mir jetzt ganz viele Sachen wünschen,
wenn das mal war. Wisst ihr, könntest du über Tupac schreiben, bitte? Aber wisst ihr, ich habe vor 2 Tagen so ein Video gesehen, das Gesetz der Anziehung. Es war ein brutal langweiliges Video, aber es wurde mir vorgeschlagen und dachte ich, gucke ich doch mal rein. Da muss man so Tassen mit Wasser füllen und dann muss man das mit Wünschen besprechen, dieses Wasser. Und dann muss man dieses Wasser trinken, und weil Wasser ja Wünsche aufnehmen kann.
Was hat ein Gedächtnis?
Und das ist bei Instagram auch so.
Ja, meine Instagram-Stories haben ein Gedächtnis.
Ist das gut? Ist das gut? Könntest du dir die Ablösung Erdogans in der Türkei wünschen? Plus
250.000 Stimmen, Unterschriften für Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
Diese Unterstützung, dazu sage ich nichts.
Wie, du unterstützt die Kampagne nicht?
Ich wurde angefragt, aber nein. Aber das ist nichts Persönliches.
Okay, aber unterschrieben hast du?
Nein.
Du hast noch nicht unterschrieben?
Nein, ich sage immer, ich habe unterschrieben. Hab,
aber würdest du unterschreiben?
Nein.
Warum denn nicht?
Sag einfach, du bist nicht gemeldet hier.
Ich werde wahnsinnig.
Ich bin tatsächlich gegen demokratische Partizipationsprozesse.
Das ist das Revolutionärste seit 35 Jahren. Es greift das Eigentumsrecht an. Was ist dein fucking Problem?
Ich wünsche euch 35 Jahren gewesen.
Keine Ahnung, irgendwelche Anti-Irak-Demonstrationen oder was weiß ich,
kann
die 68er.
Kann ich mir ein Bier holen vielleicht?
Bitte, sehr gerne, sehr gerne. Hol dir eine, wir haben Augustiner, ist das in Ordnung?
Ja, natürlich. Wollt ihr noch eins?
Nee, aber Grüße an Fat Tony an dieser Stelle.
Dann treiben wir die Widersprüche auf die Spitze jetzt.
Okay.
Aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, ich bin nicht gegen diese Kampagne.
Aber jetzt, sag doch einfach mal, warum... Also das ist eine prinzipielle Sache, dass du sagst, okay, sowas wie Volksentscheid, der kleine Kühlschrank, der Getränkeschrank.
Oder ist es, dass du deine Adresse in Verbindung mit deinem Namen nirgendwo
hinlegen möchtest? Nein, es ist eine prinzipielle Sache. Ich gehe nicht wählen, und ich bin auch dagegen, dass radikale Linke für Partizipationsprozesse in diesem gesellschaftlichen Rahmen, also auf dem parlamentarischen Weg oder semi-parlamentarischen Weg,
danke dir,
dass sie dazu aufrufen. Ich bin nur fast einmal nur wählen gegangen, als linksradikale dazu aufgerufen haben, für das Spreeufer zu stimmen, und da wollte ich dagegen stimmen, weil ich einfach aus Protest gegen die radikalen Linken, die alle im Arsch der Linkspartei angekommen sind, Aber ich, es war mir doch wichtiger, nicht wählen
zu gehen. Ey, aber sag mal, was hältst du dann von dieser Geschichte, dass Lenin gesagt hat, auch wir brauchen eine Partei, die in diesem demokratischen, also in dieser demokratischen Arena ja auch mitkämpft. Wir brauchen alles.
Die Linkspartei.
Also ich glaube, Lenin wollte diese Gesellschaft kaputt machen und eine neue aufbauen. Und er wollte die Partei dazu benutzen, um eine Revolution
Was glaubst du, wozu wir den Volksentscheid benutzen?
Ja, ich wünsche euch viel Erfolg. Ich bin selber Mieter, ich bin selber betroffen.
Jetzt mal aber ganz ernsthaft, wenn dieser...
Sollen wir nochmal neu anfangen?
Nein. Sozi 36. Ja, Vor- und Zunahme. Jetzt mal ganz ernsthaft, wenn hier 1 Million Leute für diese Enteignung stimmen, ja, dann wird natürlich die Enteignung von Deutsche Wohnen und Co. wahrscheinlich nicht in der Form stattfinden oder was weiß ich, oder es geht dann um Entschädigung, es geht dann um Verfassungsmäßigkeit und dann landet das Ganze vor dem Bundesverfassungsgericht und so weiter und so fort. Darum geht's aber im Grunde ja nicht, sondern wenn 1 Million Leute dafür sich aussprechen, dann kann die Politik das nicht ignorieren. Dann muss da was passieren. Und es ist ein fundamentaler Angriff aufs Eigentumsrecht. Das ist revolutionär.
Also die Kampagne wirkt ja schon. Deutsche Wohnen wird ja gekauft. Das ist ja eine Reaktion darauf.
Deshalb heißt ja jetzt auch Vonovia-Enteignen.de.
Okay, aber
Vonovia hat Deutsche Wohnen geschluckt.
Ja.
Ja.
Aber ich finde das ja...
Vor 3 Tagen.
Ich finde das ja interessant, was du sagst. Würdest du denn, aber würdest du sagen, du machst das aus einem realpolitischen Anspruch oder machst du das um so das schlechte Gewissen und die Reflexionsmöglichkeit dieser VolksentscheidsbefürworterInnen zu sein?
Ich mache das nicht aus persönlichen Gründen, sondern ich halte es auch tatsächlich für richtig, Kämpfe zu führen, die nicht in diesem parlamentarischen Rahmen geführt werden.
Yeah.
Und es tut mir leid, ich muss jetzt was Boomer-mäßiges sagen, ich bin länger linksradikal als du.
Das stimmt.
Und ich habe schon so viele Kampagnen gesehen, die dann alle, die übrig geblieben sind, bei der Linkspartei und Co. gelandet sind. Und jedes Mal, bei jeder einzelnen Kampagne heißt es, aber diesmal wird es wirklich anders. Diesmal bleiben wir am Ball.
Und das muss
und
auch einer
die Leute
sagen.
Sind
das muss auch einer
in die Strukturen sagen. Gegangen und geblieben. Und es geht nicht an die Eigentumsverhältnisse tatsächlich, sondern es ist eine richtige Kampagne, berechtigte Forderung. Ich unterstütze Mieterkämpfe. Aber das Eigentum steht in der Verfassung, im Grundgesetz, das wird geschützt. Und das ist... Du kannst nicht dieses System abwählen. Aber ey, Mann!
Okay, er hat jetzt alles kaputt gemacht. Ich steige aus der Kampagne. Reicht jetzt.
Du kannst dein System nicht abwählen. Das würde sich so fett auf so einer Matratze machen.
Weißt du, im Endeffekt ist das natürlich auch ein Drecksargument, weil das ist nämlich dieses Argument, was der Kapitalismus auch die ganze Zeit anführt. Gestern hat es auch funktioniert. Also wird es morgen auch funktionieren. So, du musst natürlich daran glauben, dass es irgendwann mal anders wird. Und natürlich ist es immer nur ein kleiner Schritt oder vielleicht auch ein Rückschritt, aber, und das ist auch etwas Wichtiges, sich in Kämpfen zusammenzuschließen, bereitet uns darauf vor, eben auch ein anderes demokratisches System aufzubauen.
Aber ich muss dazu sagen, ich bin nicht gegen Kämpfe, ich bin kein Nihilist, ich unterstütze Kämpfe, es gibt so viele wunderbare, kraftvolle Kämpfe und es gibt Kämpfe, die man anders gestalten sollte und... Weißt du, ich habe gesehen, die Leute sind auf Baskenland gestiegen, die sind auf EZLN gestiegen, ich verliere viele Leute, auf Kurdistan, Rojava gestiegen, die sind auf Syriza gestiegen, die sind auf Podemos gestiegen.
Israel.
Und sie haben jedes Pferd verloren und jedes Mal immer die gleiche Leier.
Aber das ist doch der Unterschied.
So, man muss nicht immer die gleichen Fehler machen. Du hast in irgendeinem Podcast in einer Folge gesagt, du hast Was tun sehr gern gelesen. Und Was tun, Lenin beschreibt die Berliner Szene nur von 1905. Das kann man 1:1 übertragen.
Voll.
Und
aber nichtsdestotrotz, ja, du musst ja auch sehen, also auch Lenin war Teil dieser linksradikalen Szene von 1905, die analog ist zu dieser linksradikalen Szene von heute und dann streiten die sich untereinander und du hast das falsch gemacht und dann sitzen die da irgendwo in Zürich und in Genf und hauen sich gegenseitig die Köpfe ein und sind vollkommen bedeutungslos, das hat niemanden gejuckt. Trotzki hat irgendwann mal 1905 Revolution gemacht, ja, und kam dann zurück, aber Lenin war... Es war scheißegal, was der geschrieben hat im Endeffekt. Aber sie haben sich trotzdem organisiert. Sie waren irgendwie eine Gruppe. So, und als es dann drauf ankam, waren sie organisiert und hatten die Möglichkeit, das irgendwie auszurollen. Und das ist wichtig. Das ist doch wichtig, dass wir das üben und dass wir das lernen.
Hast du das Kalscha Candela-Album gehört? Das kam heute raus. Mit so, die haben so 90er-Hits gecovert. So
auf wirklich? Als Dancer. Yeah. Hau rein, bitte nicht.
Da können wir gleich mal hier. Rhythmus wie ein Tänzer ist zum Beispiel.
Den grandios. Nee, aber ich kann schon mal spoilern, dass bald der Kalscha Candela EM-Song kommt. Der hat ein Homie von mir hat das Video gedreht davon. Das wird auch ganz großartig. Rhythmus ist ein Tänzer. Ja gut, das ist den bitte auf die Playlist packen. Nach diesem Intro, in dem wir alle verlieren konnten. Ja, lass uns jetzt bitte wenigstens... Martin, ich finde es gut, dass du hier mit uns in die Quote denkst, dass es wenigstens die Kalscha Candela-Fans behalten. Rhythmus ist ein Tänzer.
Rhythmus wie ein Tänzer. Ja. Nee,
auch ist ein Tänzer, wäre ja völliger Quatsch.
Was ja,
ist
das macht ja gar keinen Sinn.
Die Themen der Woche.
Ich weiß nicht, habt ihr Nordkorea verfolgt letzte Woche?
Kann ich noch eine Flasche Bier?
Es gab eine neue, sehr interessante Verabschiedung. Es war Kim Jong-un. Das Tragen von Skinny Jeans in der Öffentlichkeit verboten. Und da muss ich sagen, endlich macht mal einer was für diese ganzen Hipster-Rapper hier, mit Crow und Casper da, ne?
Aber da frage ich mich ganz ehrlich, wer in Nordkorea trägt Skinny Jeans?
Ja, und warum ist das das Problem deines Präsidenten? Sowas?
Aber der hat doch auch so einen Undercut zum Beispiel.
Also, ja, aber das Undercut darf man ja, also muss man sogar, glaube ich, tragen,
oder? Aber ist das nicht auch so ein Hipster-Ding gewesen?
Ja, voll. Aber das wird er noch wohl entscheiden, wo er...
Ja, okay, Entschuldigung.
Er soll auch bitte Turnbeutel bei erwachsenen Männern.
Wie ist es denn mit Kim... Ist der Nordkorea, ist das für dich ein Gesellschafts...
Was? Ja. Geh doch nach drüben.
Hey, Martin Selige, du hast ein Buch geschrieben.
Ja.
Deswegen haben wir dich ja auch eingeladen.
Ja.
Na, Sozi, du schreibst immer Matratzen voll... Ihr seid so quasi Schriftsteller.
Ja. Ich habe Wolfs ja auch schon ein Buch geschenkt vor 2 Wochen.
Ja, aber du hast nicht unterschrieben. Deswegen.
Ich mag das nicht so gerne.
Ja, aber ich mag das.
Du unterschreibst immer, ne? Ja, ich habe das. Ja, ich bin total froh. Also ich höre die Sendung wirklich schon sehr lange, seit es 2016 losging. Und dann habe ich so richtig in Südafrika hatte ich so eine richtig, richtig beschissene Zeit in so einer Feldphase. Da war ich da, um zu forschen und war so alleine in so einer Wohnung immer. Und dann war da so Linksverkehr und kann ja sowieso schlecht Auto fahren und Linksverkehr ähnlich. Und war ich immer alleine, da habe ich immer Schacht und Wasabi einmal, das kam immer donnerstags und wundersame Rap-Woche, das wusste man immer nicht. Das kam immer irgendwann. So. Und das waren irgendwie so meine beiden Ankerpunkte in der Woche, wo ich dann monatelang einfach den Kontakt zur Heimat aufrechterhalte. Nein, ganz so schlimm war es nicht, aber ich bin total froh, endlich mal Teil dieser Runde sein zu können.
Das finde ich das ist mega
richtig,
schön.
Richtig cool.
Das ist ein bisschen wie Albert aus Japan, oder?
Absolut.
Ja, war das auch so. Ja,
das habe ich mir nämlich gewünscht, dass du das dann sagst.
Was hast du in Südafrika geforscht?
Ach nix, ich habe das Projekt dann abgebrochen. Die wollten alle nicht mit mir reden. Ich wollte was machen über gewerkschaftliche Organisierung bei den Feldarbeiterinnen. So, und das war, bin da so ins Blaue rein und hatte damals auch Ärger mit meinem Chef und so. Und das war ja eigentlich erzähle ich da gar nicht gerne von, weil diese Geschichte einfach kein gutes Ende hat. Das war einfach nur Scheiße.
Aber Popkultur und Rap. Kultur, das ist sowieso ein bisschen dein Ausgleich, oder?
Ja, das ist so immer gewesen, weil diese Sachen mich eigentlich total interessieren. Ich bin ja Musikfan, ne? Ich bin ja auch so Fan, ich vielleicht nicht von Rapmusik, aber von dieser ganzen, von den Interviews würde ich sagen, bin ich schon Fan. Ich gucke mir so diesen Plot gerne an und so und das war immer eine Abwechslung und gleichzeitig habe ich aber auch ein Problem irgendwie mit so Kulturwissenschaftlern und Kultursoziologen, die sich dann so einschießen auf so ein Kulturfeld und dann da so eine Expertise für entwickeln. Ich glaube, das ist nicht gut für die Leute. Die sollten auch ein richtiges Thema haben. Und wenn die das haben, dann können die auch so zu Kultur forschen, weil sonst wird das zu viel.
Aber was unterscheidet dich zu den Leuten, die du gerade beschreibst?
Dass ich ein normales Thema habe, so wie Tarifpolitik. Wenn man nur irgendwie sein Fansein zur Wissenschaft macht, dann wird das aufgeblasen. Da müssen die sich profilieren damit, dass die so besonders originell sind und so, weil die haben nichts anderes. Und das wird dann zu viel. Wenn das
nachher. Das dann in so einer Studie wie von der, also wie von der Universität Bielefeld neulich rausgegeben?
Also das, worüber von der alle spekulieren. Studie gar nichts mitbekommen. Was war die These?
Die These war, und zwar wurde das dann von Heidemarie Wieczorek-Zeul vorgestellt.
Nee, das war, nein, das war, das, ich glaube, es war Leuthäuser Schnarrenberger.
Ah, genau.
Wieczorek-Zoll war die SPD und Leuthäuser Schnarrenberger ist FDP. Die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen.
Alles klar, dann war es Leuthäuser Schnarrenberger, die das vorgestellt hat und die haben, und die Main-These war, Hörerinnen von Gangster-Rap sind antisemitischer als der Rest der Gesellschaft.
Ja.
Also die haben das auf jeden Fall straight up mit Antisemitismus in Verbindung gebracht. Und da muss ich sagen, ich habe mir die Studie, zumindest das, was zum damaligen Zeitpunkt öffentlich einsehbar war, auf der Seite der Universität Bielefeld, ich habe mir das dann mal angeguckt, das war ganz kurz, war das so ein Aufschrei im Blätterwald oder in der Twitter-Bubble. Und dann habe ich mir das angeguckt und muss einfach sagen, im Endeffekt war das aber eigentlich eher eine Studie zu verquerer Männlichkeit oder überhaupt über Männlichkeit eher, hatte ich den Eindruck. Und Antisemitismus war eigentlich sogar, kam eher nur am Rande vor, war dann aber halt die hauptsächliche Schlagzeile. Also so hatte ich das empfunden. Hast du dich näher mit der Studie beschäftigt? Weil ich hätte mich dann, also ein paar Sachen hätten mich dann schon interessiert am Forschungsdesign, welche Fragen wurden gestellt und
wirklich nur empfehlen, den Jakob da mal einzuladen, so, weil der ist wirklich ein absoluter Experte, so was das angeht, mit diesem Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit im Rap. Das ist ja gar nicht so mein Schwerpunkt. Das Männlichkeitsding, das habe ich nicht so richtig durchdacht, aber mir ist es auch aufgefallen, dass es ein bisschen androzentrisch war, aber die haben ja auch Frauen mit erhoben. Und was mir aber aufgefallen ist, ist, dass die Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger da das eingeleitet hat mit, wir haben es hier mit einer Musik zu tun, die den Nährboden bereitet für antisemitische Einstellungen, und da unterstellte sie so eine Kausalität, ne? Dass wer das hört, der wird antisemitisch. Und das zeigt eigentlich die Studie nicht. Also was sie zeigt ist, wer das hört, der neigt zu solchen Einstellungen. Aber was von was kommt? Ob Leute mit so Einstellungen eher das hören oder ob Leute das hören und dann die Einstellung kommt, dazu sagt die Studie nichts. Und das hat sie interessanterweise so ein bisschen tendenziös dargestellt. Und da habe ich mich schon gewundert, ehrlich gesagt.
Und es ging ja auch darum, dass diese Hörer von dieser Musik auch autoritären Einstellungen gegenüber sehr offen sind.
Ja.
Und da habe ich dann nur mich gefragt, woher kommen denn diese autoritären Einstellungen?
Das waren normale, also, gesunde Menschen, die hatten, da war gar nichts auffällig, dann haben die Gangster-Rap gehört.
Genau.
Und dann und plötzlich
und da würde ich dann schon mal die Frage stellen, so, woher kommen denn diese Vorstellungen von diesen autoritären Gesellschaftsformen und so? Also, ja.
Ja.
Genau, müssen wir sich aber mit dieser Studie auch nochmal eingehender beschäftigen.
Also die können dazu am Ende nicht so viel sagen. Die hatten, glaube ich, 100.000 Euro vom Land NRW und damit kommst du nicht besonders weit. Die haben was Gutes gemacht, die haben Fragebogen rumgeschickt und ich glaube 500er Grundgesamtheit. Im Prinzip reicht das überhaupt nicht. Und die können auch mit Interviews das nicht feststellen. Du musst ja wirklich mit, wie man das so soziologisch sagt, in die Lebenswelt der Leute rein, um zu verstehen, was heißt das im Kontext. Du musst eigentlich mit denen rumhängen und gucken, warum hören die das, wie fassen die das über eine längere Zeit hinweg auf. Du kannst nicht einfach mit einem sprechen, dann sagt er dir irgendwas und dann weißt du, ah ja, genau so ist das. Das geht natürlich nicht. So, und mit 100.000 Euro schon gar nicht.
Aber, wie gesagt, das ist schon gar nicht so uninteressant, mal auf die drunter Kommentare zu gucken, wenn ein Rapper irgendwas verlautbart, was dann so drunter steht. Das ist schon gar nicht so uninteressant.
Ja.
Ah, also welche Klientel zieht er da an und was kommt dort dann zum Vorschein?
Ja, sowas würde ich auch auszählen mit 100.000 Euro gern. wenn du willst, ein paar Kommentare lesen. Zweimal, dreimal die Woche.
Ach, qualitative Interviews führen und so eine 500er Befragung rumzuschicken.
Aber Kommentare unter Rap-Geschichten ist doch mal Albtraum eigentlich.
Ja, ja, aber...
Ja, aber dann Albtraum. Kommst du auch... Ich glaube, wenn du das dann auswertest und für die Gesamtheit dann... geltend machst, dann denkst du auch wirklich, okay, da ist Hopfen und Malz verloren.
Aber das ist einfach eine Lost Generation. Das ist aber auch einfach das, was so Antisemitismusforscher wie der Jakob Beyer, die beschäftigen sich im Prinzip nur mit Scheiße. So, ne, das, also alles, was sie zu sehen kriegen, sind irgendwie die schlechten Seiten.
Abgründe. Aber er hat ja auch tatsächlich, ich habe ihn ja auch mal persönlich getroffen, er hat dann in so einem Gespräch auch gesagt, ich bin so froh, wenn das irgendwann mal vorbei ist, dann möchte ich mich mal so schön.
Ja. Ja, das ist schon krass. Man ändert wahrscheinlich wirklich seine, oder weiß ich auch nicht.
Ja, aber klar, du scannst ja nach anderen Sachen. Wenn du so, du kannst ja genau die gleiche Studie mit abschätzigem Frauenbild führen, ja. Dann wirst du im Rap genauso fündig. Ja. Kannst du ja auch führen, aber mit der Jugend eine Perspektive an die Hand geben, mit, hey, du kannst alles schaffen. Also du, je nachdem, worauf du den Fokus setzt, du findest in Rap
ja stimmt, alles. Motivationstraining. Ja, klar.
Ich finde also Antisemitismus besonders interessant in dem Zusammenhang, weil man ja eigentlich nicht sagen kann, da hat jemand Erfahrungen mit Jüdinnen und Juden gemacht. So, ne? Du kannst, so, das kannst du ja nicht sagen. So, also bei Sexismus oder so, da kannst du irgendwie noch sagen, da gibt es lebensweltliche Erfahrungen, daraus speist sich vielleicht ein Bild, das die abgleichen mit dem, was sie in der Popkultur sehen. Aber dass einer sagt, ja, ich bin Antisemit, aber ich habe auch schlechte Erfahrungen mit Juden gemacht, das ist einfach Quatsch. So, das ist so,
ne? Ja, gut, aber das ist ja das Besondere am Antisemitismus, dass es ja so aufgeblasen ist, dass es gar keine reale Erfahrung braucht, sondern das ist einfach nur so eine Erzählung.
Wobei
ist
es natürlich, aber bei Homophobie ist es natürlich auch so. Also das sagt ja keiner, ich habe schlechte Erfahrungen mit Schwulen gemacht, so, deswegen bin ich jetzt. Aber, so, das war jetzt doof, so, das war Quatsch. Aber
da war diese 2 Meter große Homosexuelle und der hat mich unter den Arm genommen und dann hat er mich richtig krass angetatscht, so wie ich Frauen
angetatscht. Das sagen ja Leute dann immer, ne? So, wenn die mich nicht anfassen, habe ich kein Problem. So als würden die das normalerweise tun.
Ja, aber natürlich, weil sie das ja tun dann teilweise bei Frauen oder zumindest so denken. Also ganz ernsthaft, manchmal wünscht man sich ja von denen, die besonders homosexuellen feindlich argumentieren, dass sie mal so behandelt werden von also von richtig starken, großen Homosexuellen, wie sie Frauen behandeln. Also, weißt du, mit den Blicken, mit den Kommentaren und vielleicht sogar noch mit Handgreiflichkeiten. Das wäre doch mal was. Na gut, was hören wir jetzt als nächstes?
Ja, ich würde, also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, das KIZ-Album ist rausgekommen. Und ich würde gern vielleicht den gleichen Track wie du draufpacken, Steiger.
Ich habe Unterfickt und geistig behindert ausgesucht. Auch. Und das zwar, ey, der Break in der Mitte, Gold wert. Am Anfang dachte ich, ja, okay, jetzt hier Provokation um der Provokation willen. Ja, am Anfang war ich ein bisschen abgeturnt.
Ich war ab der ersten Sekunde verkauft.
Auch von diesem Titel. Ah. Und dann dachte ich so, unterfickt und geistig behindert. Ja, oh Mann, ey, wen wollen sie jetzt schockieren? Und dann kommt dieser Break und ab da wird das Gold. Dann ist es wirklich wie so ein Regenbogen, auf dem man so entlang wandelt. Und man kann alles nachvollziehen. Bis hin zum Handstand am Ende.
Also ich habe irgendwie morgens manchmal Probleme aus dem Bett aufzustehen und ich wusste aber, am 28. Mai kommt KIZ und Culture Candela. Und dann lag ich halt morgen im Bett und habe so gedacht, okay, irgendwie brauchst du so einen Ansporn. Und dann habe ich aber mich tatsächlich für Culture Candela entschieden. Deswegen würde ich gerne mal reinhören. In das,
ja, das ist doch mal.
Also ich kenne den Track noch nicht. Ab heute höre ich nur noch Lieder, wo ich drin vorkomme.
Hier ist Falk Schacht von Steiger und ihr hört die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Ey Steiger, hast du mitbekommen, dass es so, wir haben ja letzte Woche darüber geredet, dass immer mehr Spätis und Imbisse und so weiter jetzt auch Testzentren sind. Hast du das mitbekommen?
Habe ich heute mitbekommen, so das ist das Geschäft des Jahres.
Verdeckte Ermittlungen,
ich habe mich natürlich schon wieder richtig geärgert, dass ich diesen Trend verpasst habe, dass ich kein Testzentrum aufgemacht
hast
habe.
Hast halt auch kein Geschäft, wo man das mal eben machen könnte, oder?
Ja, aber das hätte man sich doch jetzt irgendwie so besorgen können. Hier gibt es doch genug Leerstand, da hätte man doch mal ein Testzentrum einrichten können. Ey,
also am Görlitzer Park gibt es ein Sexclub, der jetzt auch Testzentrum ist. Und das ist wohl empfehlenswert, weil für Leute, die sonst nicht in Sexclubs gehen, kann man sich das Ambiente mal anschauen. Der Tester hat auch ein Halsband an und so. Also die haben das, die sind dabei geblieben.
Ja, aber weißt du, was heute rausgekommen ist? Die haben 18 Euro
abgerechnet gegenüber den Krankenkassen, ohne irgendeinen Nachweis dafür erbringen zu müssen.
Du darfst doch keine Nachweise.
Du brauchst doch nicht mal.
Bezüglich,
du kannst unendlich, das heißt, nicht mal Nachweis. Du kannst
unendlich viele dann machen, oder?
Ja, die haben einfach mal 10-mal mehr Tests angemeldet und kassiert. Und als
von meinen Beiträgen.
Ja.
Aber du bist doch privat, oder?
Noch nicht. Ey, das ist eine Gelddruckmaschine gewesen, Mann. Wenn du jeden Tag...
Und dann gab es wieder die Typen, die übertrieben haben und die machen jetzt allen anderen das Geschäft kaputt. Jetzt wird genauer
draufgeguckt. Ich dachte, okay, du musst ja wenigstens die Tests kaufen, du musst diesen Laden da haben.
Du wirst immer nur verarscht.
Das Krasse ist, selbst wenn die Tests gekauft hätten und so quasi vernichtet hätten, um zu sagen, hey, wir haben diese Tests hier verbraucht, haben die ja immer noch 13 Euro pro Test plus gemacht. Ja, so ein Test kostet ja 5 Euro, glaube ich, im Einkauf. Die haben aber gar keine gekauft, haben 18 Euro abgerechnet, haben einfach pro Tag 1,8 abgerechnet.
Das ist aber ganz schön geil.
Ganz schön geil. So, was sag ich? Also ich habe...
Eben fand ich es nur scheiße. Jetzt.
Verarsch mich weiter, Danny. Ich würde es auch gerne... Wir haben so Stichproben in NRW gemacht, hast du es gelesen, dass sie dann so in Essen, Münster und Köln Kameras aufgehangen haben, auf Läden gerichtet oder in Läden. Und das in Münster, in Köln, Marsdorf, haben ca. 80 Personen tatsächliche Tests abgegeben. Gemeldet wurden 977.
Sag mal, liest du das ab von da?
Vom Teleprompter. Ich will nicht so gut mit Zahlen.
Also. Das kann ich ganz
klar. Das war ein Kratas Shisha-Lounge oder was?
Die ist an den Ringen, die ist da beim Zülpicher Platz in der Ecke.
Also nicht?
Nee, ich kenne das mal auch gar nicht. Ich
kenne mich auch.
Aber Köln ist auch so eine Stadt mit so vielen Bezirken, ey. Ich kenne Berlin-Mahlsdorf tatsächlich.
Mahlsdorf mit R.
Richtig. In diesem Zusammenhang, was letzte Woche passiert ist, Casey eröffnet einen neuen Geschäftszweig. So, jetzt fahrt mal. Kein Bock mehr auf Fremde.
Das ist meine Lieblingsrubrik.
Ich mach's ähnlich wie in meiner Rebel Lounge und meinen Shops und eröffne einfach meinen eigenen Fresh Maker. Was hat er gekauft? Ein Waffelladen? Ein Autotuning? Friseursalon? Smoothie-Station? Oder Corona-Testzentrum?
Also kein Bock mehr auf... Freshmaker, dann Freshmaker klingt für mich nach Friseursalon, oder?
Du sagst Friseur?
Mhm. Würde ich auch sagen.
Autotuning?
Ich sag nee. Smoothies.
Smoothies?
Ja, Smoothies geht
nicht. Ah, Freshmaker, Autotuning ist
auch sehr. Es könnte aber auch Smoothie sein, ne? Diese Dinger Smoothie? So.
Ich glaube, der Aufwand für eine
Autotuning. Dieses Testzentrum habe ich natürlich dazu genannt. Waffelladen, also.
Wirklich?
Nein, das werden nur jetzt nochmal, ich will das nur nochmal rein.
Schmackhaft machen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so analytisch rangehe, ich glaube, der ist der weiß, dass man da zu viel investieren muss, um wirklich eine krasse Werkstatt, die irgendwie Autos tunt, auf die Beine zu stellen. Und irgendwie eine Immobilie, ein paar Stühle rein, ein paar Scheren.
Kann ich mal kurz was sagen, so als langjähriger Hörer. Ja. Ich habe das mir nämlich länger angehört, so jetzt. Und ich glaube, dass du gar nicht so denkst. Ich glaube, du denkst, wie würde die Person, um die es geht, die Wörter verwenden.
Ich bin Profiler. Ne?
das ist jetzt viel weiter. Eigentlich machst du das viel mehr aus dem Bau und du gehst dann nach, wie würde die Person... Die
ja, habe ich ja auch. Freshmaker, das klingt für mich nach... Ne, ich, kein Bock mehr auf... Cut. Ich mache jetzt meinen eigenen Freshmaker. Das klingt für mich nach Friseur, aber ich kann natürlich auch voll daneben liegen und mich jetzt so auf was fest...
Du liegst natürlich genau richtig. Ach. Du liegst sowas von richtig. Natürlich macht er seinen eigenen Friseurladen auf. Kein Bock mehr auf fremde Friseurläden. Er macht seinen eigenen Freshmaker. In diesem Zusammenhang möchte ich DJ Khaled featuring Megan Thee Stallion, Lil Baby, Deep Baby, Post Malone, I Did It machen, weil, ey, ganz ernsthaft, diese Frisur von DJ Khaled, dieser exakte schwarze Bart, das sieht aus wie angemalt.
Ey, hat irgendwer von euch das DJ Khaled Album gehört? Zufällig? Nee, ne? Im Hip-Hop bräuchte ich eh nichts fragen. Ey, vielleicht da draußen. Vielleicht hat irgendwer mitbekommen, was da los ist. Da stehen auf der Tracklist, dass zwei Tracks von Drake sind. Aber sorry, wenn das Drake ist, dann war das auf dem DJ Tomic Song auch Drake. Also das hat irgendein Double oder so ein Typ, der ihn in 2008 nachmachen kann oder so. Das ist nicht Drake, aber DJ Khaled kennt doch den richtigen. Was ist denn da los? Also wenn da irgendwer draußen Bescheid weiß, was da war und was ich verpasst habe, bitte mal melden.
Sozi, Was beschäftigt dich zurzeit?
Mich zurzeit tatsächlich Freude, weil ich vielleicht eine Wohnung kriege und ich habe auch Mieterstress.
Und Mieterstress?
Das, ja, Mieterstress, Wohnungsstress.
Und sollen wir irgendwas machen? Sollen wir uns organisieren mit dir? Sollen wir irgendwelche...
Ja, ich glaube, die Solidarität habe ich mir vergeigt.
Irgendwelchen Vermieter? Meine Solidarität hast du immer, auf jeden Fall.
Nein, nein. Und ich bin ja, wie gesagt, mit Freude beschäftigt, weil es sehr gut aussieht. Sowas beschäftigt mich. So Alltagssachen geregelt kriegen, tatsächlich. Die kleinen Freuden des Lebens.
Aber Hip-Hop überhaupt nicht?
Naja, heute schon.
Weil du hier bist.
Weil ich hier bin und wegen Dings, ja, was, weil wegen ich KIZ sehr gerne mag. Also als das letzte Album gekommen ist, haben sie am O-Platz gespielt mit einer sehr, sehr schlechten PA, weil sie wahrscheinlich nicht besser durften. Und ich war dann 14 Stunden in der Oranienstraße und das hat mich insgesamt 300 Euro gekostet, was für mich viel Geld ist, weil ich mich so gefreut habe über das Album. Und ich habe die einfach total gefeiert und dann bin ich heute gut überrascht.
Warum hat es dich 400 Euro gekostet, da zu sein?
Weil ich 14 Stunden in der Oranienstraße
auf immer, du hast die teuren Sachen bei den Ständen gekauft.
Ja, es war eine schöne Nacht.
Na gut.
Ich dachte jetzt, du hast irgendwelche Verkehrsschilder angemalt und die haben dich gebastelt.
Nein,
hat es dich 400 Euro gekostet. So hat sich das jetzt angehört.
Nee, drei
du warst 14 Stunden in der Oranienstraße und hast Geld verballert.
Fuffis im Club.
Du hast einfach, wirklich den wie Flair einfach mal hier die Energie fließen lassen.
Ja,
genau. Oder?
Ja, voll.
Aber wie viel ist das? Das sind so 15 Euro pro Stunde etwa dann, oder?
Ja, ich habe auch am Automaten Geld geholt und das Geld nicht rausgenommen. Das hat das ein bisschen in die Höhe getrieben.
Wow. Also aber zieht der Automat das nicht wieder ein?
Wenn du 10 Sekunden jemand nimmt, aber ich, wenn du rausgehst und jemand kommt...
Kannst du dich immer darauf verlassen.
Kannst du nicht drauf verlassen. Ich habe zu dem letzten Album, wollte ich noch sagen, schöne Grüße an KIZ. Meine Kinder haben das sehr, sehr gefeiert. Die waren damals 6 und 7 oder so. Und die fahren durch in Polen mit dem Zug und dann laufen sie durch den ganzen Waggon. Bum, 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 ich bringe euch alle um. Und dann muss ich sagen, ey Jungs, wir sind in Polen, könnt ihr dich machen? Oh, Entschuldigung.
Hallo, wir sind wieder hier.
Wir sind bum, wieder da. Bum,
bum. Das ist ganz schön witzig.
Hey, ich habe aber noch mehr Stories für
bitte,
diese Woche.
Los geht's.
Habt ihr gelesen, die große Tipico-Geschichte? Also Tipico und Rap gehört ja irgendwie auch so zusammen. Und der Stern hat jetzt quasi etwas ausgegraben, wie schmierig die Tipico-Läden vorgegangen sind. Und man muss echt sagen, dass sie halt in so Strategiepapieren auch wirklich niedergeschrieben haben, ja, wir suchen Standorte vornehmlich in armen Stadtteilen mit großer migrantischer Community, weil die sind ungebildet, die gehen gerne wetten und so weiter und so fort. Und danach haben die halt irgendwie so ihre Standorte ausgewählt. Das Ganze wurde ja erst groß, das ist dann wieder so ein Thema, das könnte Martin beschäftigen durch die Liberalisierung des Wettmarkts. Dadurch konnten die sich überhaupt erstmal ausbreiten. Dann das einzige Problem, ich glaube, das ist das, wo der Spiegel immer jetzt so ein bisschen hin will, dass die halt mit so zwielichtigen Leuten dann zusammengearbeitet haben, die dann Spielsalons aufgemacht haben, also Wettbüros aufgemacht haben, die dann mit organisierter Kriminalität zu tun hatten.
Es gibt auch seit 2019 oder so erst ein Gesetz, dass eine Spielothek nur, ich glaube, 800 Meter von der nächsten entfernt sein darf. Das war vorher, konnten die ja Haus an Haus stehen. Und das war ja,
je nach
Stadtteil hast du das ja auch.
Aber früher war das ja noch viel krasser limitiert. Also Wettbüros gab es überhaupt nicht. Das war unter staatlicher Aufsicht.
Hast du schon mal gespielt?
Ich habe mich von manchen Dingen ferngehalten. Aber ich habe viele Leute gesehen, die angefangen haben, zu Tipico zu gehen. Ich habe das nicht verstanden und ich dachte, ich habe genug Cluster. Also das und PlayStation habe ich mir gespart.
Geil.
Ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber also ich verstehe die Leute, die süchtig sind, also spielsüchtig. Das ist halt eine Krankheit, die sind halt drauf. Aber sonst, ich kann das nicht nachvollziehen, ich kann das auch nicht verstehen.
Aber ich finde, bei diesen Fußballwetten, da kann man sich ja noch so als Experte wählen und sagen, ey, ich habe volle Ahnung von Fußball, ich mache einfach, so, ich bringe mein Fußballwissen zum Einsatz. Gilt das auch als Glücksspiel, Sportwetten?
Voll.
Ja?
Gehen die gleichen Steuern ab wie bei einem Automaten oder so?
Weil beim Automat oder bei Roulette, da gibt es ja gar nicht, das kannst du ja nicht mehr beeinflussen. Bei Fußball kannst du ja denken, ich weiß darüber so viel,
Das ist auch voll, also das war bei mir auch das Alter, wo ich angefangen habe, war auch das, wo ich mich eh mit Fußball viel beschäftigt habe. Und dann dachte, okay, wir haben jetzt eh nicht so viel Geld, das wird schon, da wird schon mal was rumspringen am Wochenende. Und dann klappt das natürlich auch zwei, drei Mal. Und man denkt dann, ey, das ist ja wie ein Nebenjob. Das ist ja das, Allerschlauste, was du machen kannst. Und zum Glück habe ich dann aber in den Wettbüros siehst du dann natürlich die gleichen Typen wie dich, nur in 30 Jahren, die dann immer so, ey, geh mal hier, nee, Manfred, ein Spiel hat mir gefehlt. Ey, du musst doch nicht, ey, mir wisst ihr ja, ernst, scheinbar wegen Erwarten hier Platz. Ihr könnt jetzt hier, das eine Tor, das hat alle versaut und so. Und diese Leute, die so den ganzen Tag nur rumbrüllen und denen irgendwie nur ein Tor gefehlt hätte, waren auf jeden Fall alarmierend genug, dass ich dann irgendwann dachte, oh, vielleicht einfach scheiß drauf.
Das ist auch scheiße.
Ich war auch eine Zeit lang jeden Tag da. Weil dann, na klar, irgendwer spielt immer. Und dann bist du so, okay, ja, ey, spanische zweite Liga, kenne ich mich auch ein bisschen aus mittlerweile. Das ist voll hängen geblieben, klar. Oder
aber
Handball oder
hast so. Hast du was gewonnen?
Klar, ja, oft genug. Oft genug, dass ich es wirklich eine Zeit lang richtig so gesehen habe, wie so ein Nebenjob. Ich muss nicht arbeiten gehen, ich habe doch Plan für den Fußball.
Aber du hast schon mehr verloren, oder?
Natürlich, man verliert, glaube ich, immer mehr als
man. Ja, ich meine, das ist ein Riesenumsatz. Also, die werden das nicht machen. Aber habt ihr LG mal ein bisschen verfolgt? Der sagt, er gewinnt ja wirklich so sechsstellige Summen. Dann,
ja, er verliert aber wahrscheinlich auch.
Weil der setzt ja auch fünfstellige Summen ein.
Ach so, okay. Also, aber nicht so, okay, nicht so graduell. Ja, na gut.
Ich meine, der wird ja wahrscheinlich genug verlieren, weil ich meine, diese Leute, die machen daraus ein Geschäft, die machen Gewinne, die gehören mittlerweile zu den reichsten Deutschen, die haben ein geschätztes, also ist jetzt nicht besonders, eine halbe Milliarde haben sie. 500 Millionen.
Das ist nicht besonders. Du bist so abgestumpft durch dein ganzes Reimanns.
Die Reimanns mit ihren 30,3 Milliarden. Ja, aber das ist doch echt wirklich diese Größenvergleiche. Das hat man doch in der letzten Woche, oder? Aber an dieser Stelle will ich einfach, da will ich dann einfach doch nochmal auf diesen Wirecard-Podcast hinweisen, der in scharfer Konkurrenz zu Planland-Podcast ist.
Planland.
Der auch von der SZ da produziert wurde. Da steht bestimmt auch ein Riesenteam dahinter. Also im Gegensatz zu Planland, das wir zu dritt produziert haben. Aber egal, auch ein sehr guter Podcast ist zu empfehlen. Ey, da verschwinden 1,9 Milliarden einfach so. Das ist schon krass.
Da wird niemand für bezahlen am Ende des Tages, also nicht wirklich.
Nee, der Typ ist auf der Fahndungsliste, der ist irgendwo in der Ukraine oder...
Wir kümmern uns doch.
In Weißrussland.
Ihr habt doch mal mit Schacht und Wasabi so getauscht, tauscht doch auch mal mit Clanland und dem Wirecard-Podcast.
Ja, ich mach das hier mit Moschachu und du mit dir selber für Selbstgespräche über Clans.
Ach so, ist das nur einer? Ach so.
Ja, das sind zwei, aber die anderen beiden sind auch Steiger und so. Ein anderer. Das ist ein bisschen
doof. Ich rate Zitat. Ja,
hey, okay. Hast du denn Zitate, Steiger? Ich hab drei Zitate und du musst raten, ob sie von Summer Jam oder Casey Rebel sind.
Oh.
Also ihr alle eigentlich.
Hey, schwierig. Ich wollte noch was zu den Themen der Woche sagen. Und zwar gibt's zwei Meldungen, die habe ich mir jetzt nicht mehr im Detail angeguckt, aber eine Meldung auf Spiegel war UFOs. Es gibt mehr Sichtungen, als sie sich vorstellen konnten. Dann dachte ich mir so, wow, die erste Verschwörungstheorie, die so quasi vom Spiegel jetzt bestätigt wird. Und Corona doch menschengemacht.
Beide.
Wall Street Journal hat gemeldet, dass im November 2019 schon Leute mit Covid-19-Symptomen aufgetreten sind, obwohl es erst im Dezember
und das ist ja wohl der eindeutige Beweis.
Labormitarbeiterinnen aus einem Virenzentrum.
Die beide Deutsch abgehört haben. Also ich würde jetzt gerne das Studienfördergeld einkassieren an der Stelle und das gerecht aufhalten. Ja, okay, cool. Coole News. Das sind Spiegel-Headlines. Mehr dazu hinter der Paywall, genau. Oder was?
Ich werde das in der nächsten Woche nochmal aufrollen. Wann kommt dann also die nächste bestätigte Verschwörungstheorie?
Finde ich gut.
Worüber wir dann uns in unserer Selbstgerechtigkeit dann immer so großmütig, UFO, es gibt's doch nicht, Corona selbst gemacht, hahaha. Und jetzt kommt alles raus. Wie auch immer, so, ich habe Zitate, ja.
Cool, ich mache erstmal mein Casey Summer Jam Special, weil das geht schnell. Dieser Cars tanzt in einem Regenbogenkleid. Ich fick eure Schwestern an den Rand der Ehrenlosigkeit. Casey Rebel oder Summer Jam? Das ist eigentlich, warum ich lache, ist eigentlich nichts daran lustig.
Casey Rebel, würde ich sagen.
Ich sage auch Casey Rebel.
Ihr bringt den immer. Ich wenn es um Quatsch geht, holt ihr Casey Rebel. Ich bin raus.
Wer sagt, du jetzt Summer Jam, dann hast du gewonnen.
Dann hast du gewonnen. Das ist wirklich eine Summer Jam. Dein Ex ist ein gottverdammter Hurensohn auf zwei Beinen. Wie kann eine Frau wie du gerade so allein sein? Casey Rebello, das haben wir, Jam. Ein Hurensohn auf zwei Beinen, ganz im Gegensatz zu den ganzen anderen Hurensöhnen, die alle einfach durch die Gegend rollen, so wie völlig hilflos. Robin. Diese robbenden Hurensöhne.
Ich bleibe bei Casey Rebell. Mhm. Ich mach's jetzt, ich log jetzt einfach straight up ein.
Irgendwann wird's schon hinhauen.
Ich sag's schon mal, Jam.
Ich weiß es nicht.
Keiner weiß es. Geht's
nicht um Wissen, Martin.
Ach so, ja, ey. Ein Hurensohn auf zwei Beinen. So, dann
wie kann eine Frau wie du so allein sein?
Aber der Casey Rebel ist für mich nicht so ein Womanizer. Also, dass jemand zu einer Frau geht und sagt, wie kann eine Frau so allein sein, ist für mich eher ein Summer-Gen-Ding.
Aber ist es nicht, wenn Casey Rebel zu einer Frau geht, ist ja, dann nicht sein guter Einstieg so, ey, dein Ex, das ist ein Hurensohn.
Naja, gut, jetzt lenkst du mich da so hin.
Ja, ist mir leid, ich will gar nicht beeinflussen.
Ja, nee, du willst mir wahrscheinlich, ich glaube, du bist mir wohlgesonnen, dann nehme ich Casey
Rebel. Ja, ist auch richtig. Weil das ist komplett richtig, weil das ist, ja, also das ist absolut berechtigt, dieser zweite, aber das ist nicht so ein Womanizer wie Summer Jam.
Weil der Casey Rebel ist so dünn, weißt du, so ne, der ist so, der wirkt nicht so zugänglich so und der Summer Jam, der wirkt wie so ein Lebemann, der so, wie kann eine Frau wie du so allein sein? Das stellt man sich doch irgendwie bei dem Summer Jam vor.
Ja. Are you happy? Are you really, really happy?
Ja, das waren nur so noch zwei Beinen.
Okay, Leute, aufgepasst. Die letzte Line lautet: Ich könnte zwar wählen zwischen 1000 Alten, doch heute fick ich die Iris, als würde ich mir einen Laserpointer ins Auge halten.
Das ist Casey Rebel.
Oh, der ist in die Ecke gedacht. Nee, das ist eine Summer Jam.
Was meinst du so?
Ja, ich bin raus. Nee, hier passe ich. Ich sag auch Summer Jam, weil dann.
Und du hast recht, damit hat Sozi gewonnen. Komplett anders. Nee, du hast auch zwei. Stimmt, du hast auch Summer Jam gesagt, oder?
Ja.
Yeah. Okay. Ist richtig, tatsächlich. Ja. Na gut, was hast du rausgesucht?
Morgen gibt es eine sehr erfreuliche Ankündigung. Bushido in einer mysteriösen Botschaft zu seinem kommenden Album. Jens Spahn, gestern auf einer Pressekonferenz. Impfungen für alle. Janusz, einen Tag bevor er die Geburt seines zweiten Kindes annonciert hat, oder Angela Merkel, bevor sie die Corona-Notbremse verlängert.
Das war ja schon witzig.
Also ich würde es unschön finden, wenn du jetzt einfach Janusz Baby reingezogen hättest, wenn das nichts damit zu tun hat. Deswegen nehme ich Janusz.
Ich nehme Bushido.
Ich würde auch Bushido nehmen.
Ihr beide habt recht.
Ja, echt, ja?
Ja. Ja, morgen gibt es eine sehr erfreuliche Ankündigung. Und Überschrift war, das ist Bushidos mysteriöse Botschaft. Und dann klickt man so drauf.
Nicht so mysteriös, wie ihr jetzt tut.
Okay.
Krass, aber guter Joke auf den Nacken von Keanus Kind, Alter. Nicht schlecht, Steiger.
Was zur Abwehr getan werden kann, gilt für mich als defensive Waffe. Nicht reinquatschen.
Sag nochmal.
Ja? Was zur Abwehr getan werden kann, gilt für mich als defensive Waffe.
Das ist Lenin, das ist doch von 2001, das lese ich
nicht. A. Punkt Hitler, immer nur um Frieden bemüht. Über die Entwicklung der V2, aka Vergeltungswaffe. Donald Trump, nach eigenen Angaben Friedensfürst, über seine Raketenpläne gegenüber Nordkorea. Barack Obama, Friedensnobelpreisträger, über die Stationierung von Atomraketen in Litauen, Estland und Lettland. Oder Ronald Habeck von der Friedenspartei Die Grünen über Waffenlieferungen an die Ukraine, aber nur defensive.
Ich würde Habeck nehmen.
Es war Habeck. Die Friedenspartei.
Das wird er nicht gesagt haben. Nein.
Hat er?
Ja, natürlich. Ich glaube,
natürlich hat er das gesagt. Ey, wie definieren Sie defensive Waffen? Was zur Abwehr getan werden kann, gilt für mich als defensive Waffe.
Also, da äußert sich jemand, der unter Rechtfertigungsdruck steht. Oh, das merkt man.
Nee, aber das ist auch gut, wirklich auf die Waffenlieferungen dann draufzuschreiben, aber nur defensiv zu benutzen.
Er hat das bestimmt auch mit Bauchschmerzen gesagt, oder?
Hat er, ich glaube. Nee, er hat was anderes gesagt. Er hat gesagt, ja, das war schon auch beabsichtigt, dass da eine Diskussion entsteht. Dass es jetzt so eine große Diskussion wird, das konnte er keine Ahnung.
Den Kompromiss, den man machen muss.
Wenn man regieren.
wenn man Verantwortung übernehmen
möchte. Ich glaube.
So rum, oder?
Wenn man beide Seiten sieht.
Weltweit und auch als Regierungspartei. So, jetzt ein weiteres Robert Habeck-Zitat. Ich komme bei deiner Mutter in der Ritze. Nein, Spaß. War natürlich kein Robert Habeck-Zitat. Aber wer hat's gesagt? King Orgasmus One in einem Hamburg-Diss.
Ja? King Ritze, der Bar.
Flair, 39, auf die Provokation eines 18-Jährigen.
Nicht unrealistisch.
Kollege, kompliziertes Wortspiel über Emo-Girls.
Sag doch nochmal, Nilan. Oh Gott.
Ich komme bei deiner Mutter in der Ritze. Weißt du?
Ja, ja, Ritzen, ja, ja. Irgendwie wird das schon hinhauen. Ich denke, dass ein Kollege irgendwie anders verpackt. Aber ich glaube, was das für ein weirder Fetisch, so Emo-Arme. Also, naja. Ich würde mit Orgi gehen. Das ist, der hat kein Problem mit Stumpf drauf, weißt du?
Ich schließe mich an.
Ich glaube, dass das Flair ist in der Promophase jetzt mit Hengst zu dem neuen Album.
Oh.
Das ist ein gutes Argument.
Da geht auch einiges. Komm mal,
müssen wir ran. Entschuldigung. Ich muss mir noch ein Bier holen.
Ja. Ja. Okay, also du hast Flair gesagt.
Ja.
Du bei Orgi.
Okay.
Hamburg Diss.
Ja, ja.
Du
ja.
Auch Orgi. Es war Flair in einem Twitter-Battle. In einem Twitter-Battle mit diesem Jules oder wie der heißt. Der von Bushido, dieses Signing. 18, diese 18-jährigen Jungs.
Ah,
Jean. Genau, Jean heißt er, nicht Jules, sondern Jean. Und der Kollege hat sich auch noch eingemischt. Also es ging darum, ey, ja, wann und wo treffen wir uns im Real Life und so. Und dann haben die, was wirklich ein bisschen lustig ist, haben die halt gesagt, in Hamburg in der Ritze.
Stimmt, die wollten sich prügeln da, ne?
Nee, Jizzes.
Vor 100 und, Jahren mal, ja. Nee,
Jizzes.
War Bones nicht Bones und Flair?
Also Bones und Flair wollten genau. Sich, genau. Bones hat gesagt, hier ja. In der Ritze.
Und da wurde und
dann hat der Kampf aber nicht stattgefunden.
Und dann gingen so die Gerüchte rum, ja, Flair ist so ein Pumper, aber Bones hat Acker-Matches gemacht und so. Und dann haben, also, ja, hat sich ja... Was meint ihr denn, wer gewinnen würde? Du bist ja Kampfsportler, also. Was meinst du denn? Der Bones hat ja die große Reichweite
also, wahrscheinlich. Ja, Bones hat die große Reichweite, aber ich glaube, der ist wirklich konditionell nicht, also so auf die Entfernung ist
das
er
war
eher
vor,
so
vor Tenedin weg war das ja auch noch vorher. Ne?
Ja. Angstbefreit.
Das ist mir so ein bisschen weich, aber ich hätte es wirklich interessant gefunden, ob die zwei sich halt wirklich schlagen können, so richtig.
Verfolgt ihr das so ein bisschen mit Miami Johnny und Genghis 44?
Nee. Gar nicht.
Also Die haben ja auch jetzt für Dezember...
Also meins Miami Yassin.
Nee, Miami Johnny, das ist auch so ein ehemaliger Hamburger Zuhälter. Und Genghis 44 ist so ein Ex-Bandido aus Bochum, also zwei so Halbwelt-YouTuber. Ah, das ist so ein Genre, das euch, glaube ich, gut gefallen würde.
Schicke ich euch
gleich mal einen Link. Und die haben sich in die Haare bekommen, weil der Miami Johnny, der war ein V-Mann beim Satudara MC. In Duisburg und der ist dann da aneinander geraten mit dem Genghis 44 und der Genghis 44, der ist ein bisschen Übergewicht und der will jetzt bis Dezember will er abnehmen, so, weil der hat auch Ex-Türsteher, hat früher glaube ich Taekwondo gemacht und die haben auch angekündigt, dann in einer Turnhalle sich zu treffen und dann so einen Kampf auszutragen, der wird live.
Aber die machen das.
Aber wenn die das beide ja, gehen, wollte sagen, das ist ja auch, ich meine, das, wenn man das sportlich mit dem Schiedsrichter, dann ist das ja, nicht großartig abwegig.
Genau.
Ich fand,
das neulich, hat er, aber das ja, wollte
klar, das abwegig, das macht doch keiner. Das haben OJ Kingpin und Tooney haben das gemacht irgendwann.
Da gab es eine Massenschlägerei.
Ja, so. Da war ich. Ja, ich war da sogar da, tatsächlich mit meinem Freund Frank. Sind wir nach
Keule, Alter, das kann ich
machen. Das war so in Neuss, im Niemandsland zwischen Köln und Düsseldorf sind wir für diesen Kampf hingefahren. Haben uns das angeguckt. Das war 2013, glaube ich.
Boah, ich hätte gerne mal so ein Wimmel-Date und ihr zwei in der Mitte auf so zwei Klappstühlen.
Der Twin war da auch, der Twin hat einen Stuhl geworfen. Also, darf ich gar nicht sagen, bitte rausschneiden.
Hat er nicht, natürlich.
Nein, das sah so aus. Genau, das habe ich mir
aus dem Augenwinkel.
Ich habe zu viel Rap gehört.
Als Grundlage
eingebildet. Neulich wurde mir von einem Hörer ein YouTube-Video geschickt, wo so die unnötigsten Deutschrap-Beefs der letzten, ich glaube des letzten Jahres oder so, nur aufgerollt wurden. Und da war, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass dieser Jigsaw, dieses Signing von Kollega, der ist ja nach Istanbul abgehauen irgendwann, ne? Oder von da aus ja dann Leute vollgepöbelt und so, unter anderem auch Leon Marcher, so ein YouTuber, der eigentlich so ein Sunny Boy und der mit nix irgendwas am Hut hat, so. Und der meinte dann so, ja, komm hier ran, komm, kämpfen und so Dings, und dann boxen wir. Und dann meinte Leon Marcher, ja, auf jeden, wo machen wir das? Erzähl mal. Und dann sagte so, ja, komm, du musst schon nach Istanbul, ich komm nicht mehr nach Deutschland und so. Das ist mir so. Und da ist der echt hingeflogen und war so, ja, okay, ich bin hier, also sag mir mal die Tonhalle und so. Ist der echt hingeflogen. Er sagte, ja, ich bin hier im Café, ey, jeder weiß, wo ich bin hier im Café, hat so Standort gepostet und sagt, ja, okay, ich bin jetzt hier, also ich bin jetzt hier ins Café gekommen. Ja, ich bin jetzt hier die Straße rüber, ich komme noch nicht in das Café, Dicker. Du steh, da sind Bullen und so, Dicker. Ich habe keinen Bock, dass meine Mutter wieder Welche? Weinen muss, weil ich ja voll, Dicker, eine Ausnahme nach der anderen
das
gezogen.
Das war auch Cengiz 44 Passage ins Game, ja. Dass dieser Typ Max Cameo, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hatte so eine Blog-Reportage in Venedig gemacht, so über so einen Mafia-Blog. Und das ist ja voll gefährlich, wir durften hier nur rein, weil mein Kollege, der kennt hier welche. So. Mhm. Und dann ist der Cengiz, der hat dann so ein Exposure-Video gemacht, jetzt hinterhergefahren und gesagt, nee, das stimmt gar nicht. Guck mal hier, ich bin einfach reingekommen, der Max Cameo, der hat das gesagt, das gefällt, das ist gar nicht gefährlich. Und der ist dann diesen ganzen Weg so hinterhergelaufen. Und das war der Moment, wo Cengiz 44 irgendwie dann auf einmal fünfstellige YouTube-Klicks gekriegt hat. Und diese, also das Ding ist ja auch geil, dass er einfach so die Leute beim Wort zu nehmen und dann mal zu gucken, das ist natürlich super.
Checker, okay, also ein Jig Jigsaw ist dann wirklich abgehauen von diesem Leon Marcher.
Ja, Jigsaw war dann so, die haben die Standorte so abgeglichen, das war wirklich über die Straße, die waren 30 Meter voneinander entfernt und er war so, ey, Fisch, ey, da sind immer Bullen, Dicker, ey, guck mal, wie der mich jetzt hier,
ist Leon Marcher dann auch noch in die Falle. Ist dann der ja auch noch über die Straße?
Nee, Leon Marcher meinte dann so, ja, ich bin jetzt hier auch in der Tonhalle, wo du gesagt hast, hier ist ein Schiedsrichter, ich habe einen Schiedsrichter bezahlt und hier ist alles da, was geht? Und dann ist der Schiedsrichter hat seine Hand hochgehoben, ja gut, du kommst nicht, dann habe ich wohl gewonnen, würde ich sagen. Das war auf jeden Fall eine lustige Geschichte.
Ist doch cool.
Ja, naja, wie sind wir da jetzt eigentlich gelandet? Ach ja, über den Ritzekampf. Hast du noch irgendeinen...
Genau, und dann war das halt so, dann schreiben die zwei 18-Jährigen, hey, ja, komm in die Ritze. Und daraus
komm in die Ritze deiner Mutter.
Flair
39. Da hätten die nicht mitgerechnet.
Ey, ganz kurz nochmal, mein Bauchgefühl bei dieser Bones-Flair-Sache, Martin, wäre, dass Flair sich da mehr reingehält. Also ja, wenn der das wirklich gemacht hätte, der hätte viel mehr zu verlieren. Bones kann das scheißegal sein. Der hat natürlich Bock drauf, irgendwie Flair zu exposen, weil der irgendwie seit Jahren irgendwie gegen ihn rumsticht und er immer sagt, hey, komm, mach, bist du für ein Labersack und so. Aber ich glaube, Flair hätte so viel zu verlieren gehabt, dass er sich richtig reingehängt
aber
hätte.
Aber hast du dich schon mal geprügelt?
Ja, aber es war meistens, wurde ich gehauen oder es war 5 auf 1.
Also so kenne ich das nämlich auch nur. Was meinst du, wer gewonnen hätte?
Ich glaube, dass 187 sehr runtergewirtschaftet ist einfach. Also so, und das ist nicht gut, wenn man so, sich so konstant runterwirtschaftet. Das ist ja nicht gut für den Körper.
Aber wenn der Flair, ne, der wiegt ja auch so mehr. Also wenn der sich einmal so gegen den wirft, so, ja. Wenn der so gegen den rennt, dann fällt der so um. Dann
der macht
der
auch keinen drauf. Sportlichen Eindruck. Also.
Hey, egal. Wer sind wir denn hier, die großen Kampfexperten, um das zu bewerten? Ist ja auch egal. Gut.
Ja, ich hätte es sehr gerne gesehen.
Aber ich würde wirklich gerne mal, was meinst du denn? Wie läuft so ein Kampf dann ab?
Habt ihr diese Promi-Boxen-Kämpfe gesehen?
Ja,
natürlich.
Ja, das ist aber Quatsch.
Stimmt. Ja, und das ist einfach so, das sieht ja so ein bisschen aus, als würden die sich so gegenseitig hin und her schieben. Das sieht ja nicht aus wie Schlagen. Also wenn man so diese, und ich glaube, so sieht das dann eher aus. Ja? Und dann hängen die dann halt aufeinander rum und dann gehen die beide auf den Boden. Dann können sie auf dem Boden aber auch nicht so wahnsinnig viel. Und dann ist es halt so ein bisschen so wie so zwei Walrösser. Und einer wird vielleicht schon gewinnen, aber dass jetzt der eine kommt und dem anderen richtig die Bombe gibt und der fällt dann einfach um, das wird auch nicht passieren, ja, weil es gehen ja zwei Leute aufeinander zu und dann laufen die erstmal so 5 Minuten umeinander rum, keiner macht so richtig den ersten Schritt.
So, der braucht ja eigentlich schon wieder eine Nase, damit es weitergeht.
So ähnlich könnte ich mir das halt vorstellen. Also weil jetzt keiner von denen irgendwie so wirkt, als würde er regelmäßig Kampfsport machen und regelmäßig Sparring machen und regelmäßig halt wirklich in so einen Kampf reingehen.
Aber der Flair hat ja gesagt, wenn er hingeht, in die Ritze, dann wird ihr da einer Überzahlsituation ausgesetzt und von den ja, Kompagnons vom Bones MC dann in der Minderheit überwältigt.
Ach, das, so, ist ja, das ist ja Quatsch, wenn man sich so dazu einlädt, ja, und da genug Handys am Start sind, dann wird ja so eine Situation nicht entstehen, weil das ist ja dann peinlich. Ich meine, das ist ja jetzt für in anderen Fällen damit Animus und Manuelsen ja auch nicht so gut ausgegangen für die Leute, die da in Überzahl einreiten. Ja, also so.
Also meinst du, das stimmte gar nicht? Das war eine Ausflucht vom Flair.
Keine Ahnung.
Der hat auch das Datum jetzt und den Ort öffentlich gepostet und so. Und da war das ja, also eigentlich 7 ist ja in Hamburg eh in Polizei.
Aber die Ritze ist ja in so einem Hinterhof. Du kannst ja theoretisch dann stellst du da Leute hin, dann kommen die nicht rein, dann wird der Flair hinten hinter der Tür in dem Hinterhalt sozusagen.
Du kannst ja mal beim Organisationsteam melden.
Ich bin ja nicht der Einzige, der sich diese Fragen stellt.
Aber ein sportlicher Wettkampf darf ausgeführt werden. Also klar, du kannst es ja, wenn du es wirklich auf safe machen möchtest, dann kannst du sagen, hier beide unterschreiben für einen Sparringkampf im gegenseitigen Einvernehmen. Ja, und das ist eine sportliche Veranstaltung, das kann dir niemand verbieten. Aber hey, was ist das? Das ist ja kein Kampfsport-Podcast, ja? Wir sind ein Fußball-Podcast. Und insofern...
Na gut.
Hey, ich habe noch ein bisschen Musik mitgebracht.
Ich auch.
Zwei Sachen möchte ich noch auf jeden Fall, weil die eine bin ich letztes Mal nicht losgeworden. Und zwar würde ich gerne die City Girls noch spielen mit Twerkulator. Wenn wir schon 80er Jahre Reminiszenzen haben. Ey, das ist City so. Girls? Nee, die heißen nur City Girls. Ja, da ist richtig Pusche Trans Europe Express.
Wir haben so, geil. Da haben so Ami-Rapperinnen, haben so alte deutsche Katja Candela-Songs gecovert.
Ja. Und dann Mr. Familia aus Birmingham mit Mob Life. Killer Song. Diese Frau, mega.
Ja, die spielst du echt oft.
Kannst du Steiger fragen?
Wenn du dir ein Promi-Boxen mit so drei Matches zusammenstellen dürftest, was wäre das? Oder du kannst auch gern zwei Picks abgeben an Martin und Sozi. Vielleicht jeder ein Match von so einem abendfüllenden Programm, drei Kämpfe.
Okay, es gibt da so eine Kampfsportlerin, die ist aus der Nähe von Karlsruhe, die tauchte auch in. Die hat irgendwann mal auch so einen Typen verprügelt. In so einem Video?
Ja, ich erinnere mich.
Ja, da weiß ich leider den Namen nicht. Mit Adden?
Gegen Adden?
Ja.
Okay.
Das wäre ein Match.
Oh, da, aber würdest du nicht lieber so Flair gegen Adden oder so sehen?
Auch gut.
Egal.
Auch gut. Kollege gegen Paul Ripke?
Okay. Auch ich würde ganz klassisch Bushido K1 nehmen. Das,
wow.
Das haben sich ja viele gefragt.
Auch also, gut.
Ob er dann ein Thai-Boxer ist, ja, stimmt. Das ist die große Frage.
Verschiedene Altersklassen halt.
Ja. Okay. Promi-Boxen ist eigentlich ein bisschen, was Sozi vorhin mit diesen Kampagnen meinte. Da werden so Illusionen verkauft, ne? Da wird so, man stellt sich das so geil vor, oh, Alter, Regina Heimlich und Stefan Raab, dann boxt sie richtig die Fresse ein und dann kriegt einfach nur Stefan Raab eine auf die Dings und liegt und dann ist er fertig so. Und, aber das ist so ein bisschen das, ne? Man, oh, das große Promi-Boxen, da, was da wohl passiert. Aber ey, mit den drei Matches kann ich voll leben. Mhm. Wenn Sozi, wenn du dich nicht mehr einmischen willst,
nee, ist komplett nicht
El Bundy Bundy gegen Assad. El Bundy ist Schwarzgurt mittlerweile, BJJ.
Ach, es gibt einen richtigen El Bundy. Ich dachte, du meinst den aus der Serie.
Den aus der Serie, der Schauspieler.
Wirklich?
Der ist Schwarzgurt, BJJ. Ja. Mittlerweile.
Mhm. Und warum hast du es auf Assad abgesehen?
Assad hat halt auch BJJ gemacht. Das ist der einzige Prominente, von dem ich jetzt weiß, dass er auch BJJ gemacht hat.
Aha.
Also, oder ich... Ich gegen El Bundy. Das war auch vom Alter
du,
her.
Du gegen Assad würde ich auch interessant finden.
Ja.
Klar, für mich ja eine Frage.
BJJ.
Was ich gern sehen würde, wäre aber nicht kein Promi-Boxen, sondern man sieht ja öfter Polizeigewalt-Videos und wenn die Bullen keine Uniform hätten, weißt du, wenn sie diese Macht, diese Uniform mit sich bringt oder ich kann machen, was ich will und das kostet mich nichts, Und wie diese ganzen jungen Männer, weißt du, wie sie dann damit umgehen, das würde ich gerne sehen.
Ja, also den Typ, den ich damals nach der Verhaftung auch zum Einzelkampf aufgefordert habe, die Herausforderung steht auf jeden Fall immer noch.
Steht dann in der Urteilsbegründung, steht sogar noch. Und dann, dann forderte mich der Angeklagte zum Einzelkampf heraus. Die Einladung steht noch.
Der war auch von der Gewichtsklasse her auf jeden Fall mein Ding, wenn nicht sogar ein bisschen schwerer.
Seid ihr immer noch beim Promi-Boxen?
Ja.
Na gut. Okay, ich möchte noch 808-Liebhaber mit Lakritz auf die Playlist packen. Hast du ihn gehört, Steiger? Du wirst ja auch verlinkt.
Ja, ich hab ihn dann gehört, weil du reingeschrieben hast, schon auf die Playlist gepackt. Also ganz ernsthaft, so den unspektakulärsten Alltag aufgeschrieben, aber so rübergebracht, als wäre es das Krasseste, was man so tun kann.
Geil, oder?
Ich find das total verrückt.
Der Junge fühlt sich einfach, ich finde, der ist voll in seiner Mitte und...
Ich gehe zum Späti!
Wir embracen das. Im Park rumhängen mit den Jungs ist eine geile Sache. Weniger Kokain verkaufen, mehr mit den Jungs im Park rumhängen und saufen. Ist doch geil.
Kannst du Mauli fragen?
Das ist eine Frage an uns alle. Auf was für eine Veränderung hoffst du in der Zukunft? Wir fangen mal links an. Ganz außen, links, ganz außen.
Links. So weit links, dass er schon wieder rechts ist. Ne? ich gebe das erstmal an den Doktorvater. Ich muss es wirklich überlegen kurz.
Für mich ist es einfach so. Also ich hoffe auf ein VfL Bochum, Schalke 04, Ruhrgebietsderby in der ersten Bundesliga natürlich.
Na klar. So.
Aber das, ich denke, ich spreche nur aus, was alle denken. Ja. Das ist doch klar. Und aber auch so 90er-mäßig, so Anderbrügge und Wosch.
Ich habe ein Foto mit Anderbrügge.
Ja, jetzt ist er da.
Ich habe ein Foto
mit Anderbrügge. Wie Wosch aus.
Ja, aber hallo. Krass. Aber hallo.
Ich war im Schalke-Fan-Club, Mann. Was ist los?
Du bist auch Schalker, ne?
Ich war 2 Jahre Schalke-Fan, ja.
Was heißt war?
Mein Vater hat nur Liebe gegeben, wenn man Fußball geliebt hat. Ich habe versucht,
aber, mit ihm zu spielen. Aber und Kuzocha, Schalke hat ja auch eine polnische Tradition. Also.
Ja, das weiß ich, ja. Das war noch, ich bin mit dem Bus auch nach Schalke gefahren, von da, wo wir waren. Und dann ich war 14, dann habe ich heimlich Wein in die Mezzomix-Flasche reingetan. Und dann gab's, der ganze Bus hat dann diskutiert, ob ich jetzt die Flasche, weil sie rausgekriegt haben, dass das Wein ist, ob ich die austrinken darf oder nicht. Und dann hat sich der Bus gespalten, ob der 14-Jährige den Wein austrinken darf.
Wie die linke Szene. Einfach gespalten.
Aber wer
währenddessen habe ich ausgetrunken. Worauf hoffe ich? Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin kein Nihilist, aber mittlerweile habe ich viele persönliche Ziele. Und das ist gar nicht so viel. Ich will einfach...
Diese scheiß Wohnung.
Ja, die Wohnung will ich haben. Und ja, das klingt so boomermäßig, aber ich will auch ein bisschen, weißt du, wenn du dein ganzes Leben lang im Krieg bist, dann willst du auch irgendwann ein bisschen Ruhe und Glückseligkeit haben und irgendwie so ein bisschen zurückbekommen von dem, was du gegeben hast. Und deswegen ist es so schön, wenn solche Sachen passieren wie heute beim KIZ, dass sie eine Line mit mir gemacht haben. Oder wenn solche ähnlichen Dinge sind, weil ich... Ich werde euch verklagen, Alter, durch alle Instanzen. Nein, weil wenn man läuft so rum und verteilt und dann ist gut, wenn mal was zurückkommt vom Leben.
Ja. Also von mir ewige Liebe an dieser Stelle, wirklich. Also ich finde deine Kunstwerke auf der Straße, freut sich mein Herz.
Darüber. Ich hoffe nicht jedes Mal, sonst habe ich was falsch gemacht.
Naja, ich denke natürlich da auch drüber nach. Das ist auch so manchmal sehr verstörend. Also alles richtig gemacht.
Ich nehme es an. Ja.
Weißt du, was ich jetzt auch wieder gemerkt habe bei eurer Diskussion? Was ich so toll finde daran ist, du hast so einen richtigen, so einen Nestbeschmutzer. Nestbeschmutzer-Ding. So, wenn du gehst in diese gentrifizierten Viertel mit deinen Matratzen und machst so voll die Street-Art-Nummer und wendest die dann aber gegen die Protagonisten der Entwicklung, an der du dich selbst beteiligst. Und das hast du eben bei Steiger ja auch gemacht, mit seinem Volksbegehren. Da hast du gesagt, ja, enteignen, alles gut, aber ich will das dann aber anders. Und das ist irgendwie, das finde ich total gut, weil im Prinzip knüpfst du ja da an. so an dem, was du kritisierst. Und du sagst immer, du bist da draußen, aber bist du gar nicht. Du hältst den Leuten irgendwie nur so vor, wie die sind. Vielleicht bin ich ja schon besoffen.
Ja, aber das ist ja auch der Unterschied zwischen mir und Steiger. Steiger wird ja vorgeworfen, so der Sozialarbeiter zu sein. Und das war, no front, du hast eine andere Herangehensweise an Gespräche als ich vielleicht. Also das habe ich bei Kaschmo gesehen, das habe ich woanders gesehen. Immer dieses, du suchst Gemeinsamkeiten, wo eigentlich keine mehr sind. Oder bei...
Nee, du leugnest Gemeinsamkeiten, wo welche sind.
Ich bin hier zu Gast. Und ich denke so, nein, man soll Sachen direkt benennen. Und das tut auch, wenn man eine Community ist, dass man zerfickt nicht alles, nur weil man klare Differenzen aufzeigt. Und da, wo es auseinandergeht, da soll es auch auseinandergehen. Und ich bin gegen dieses, wir sind eine Familie und so, nee, sind wir nicht. Also nicht wir beide nicht. Wir haben mehr Gemeinsamkeiten, als uns trennt, aber ja, warum sucht man immer nur die Gemeinsamkeiten und man tut immer so, als wolle man, alle wollen das Gleiche, aber das wollen wir nicht.
Weißt du?
Das wollen wir nicht.
Was ich mich da frage, ist, wie oft wird denn überhaupt darüber gestritten, was die Leute wirklich wollen? Wann wird denn das eigentlich nochmal richtig benannt? Das ist das, was mir manchmal fehlt. Ich weiß nicht, was der andere denkt, wo der hin will, was dessen Utopie ist. Das ist das größte Problem, was ich habe. Die sind halt irgendwie links oder Lifestyle-links oder sonst irgendwas, weil es sich halt gerade anbietet und in 2 Jahren, und wahrscheinlich ist das... Das, was dich dann ärgert, in 2 Jahren sitzen die dann in irgendeiner Stiftung und machen irgendwie dieselbe Scheiße. Da würde ich gerne wissen, wo steht die andere Person überhaupt? Aber
bei der anderen Person kannst du es ja fragen. Das Problem an so großen Gesellschaften ist ja, dass sie schwer demokratisch zu regieren sind, weil man dann, wenn man es wirklich ernst nimmt, die Leute zu fragen, eine viel zu große Anzahl an Leuten hat, deren Anliegen man ermitteln und in Betracht ziehen muss. Das geht ja dann irgendwann mit diesem Ding, okay, die Bürger sind Autoren ihrer eigenen Gesetze, oder so wird das ja schwierig, weil man dann erstmal rausfinden muss, was die alle denken, und dann in dem nächsten Schritt, wie kann man das überführen in irgendeine allgemeingültige Regelsetzung? Einen anderen kannst du fragen, aber du kannst nicht gucken, wie diese Riesenmenge von Leuten eigentlich denkt und was auf Grundlage von deren Weltbild dann die gute Ordnung wäre. Das ist ja viel schwieriger.
Aber ich will wissen, was die Leute denken, aber das, was ich will, ist nicht das umgesetzt wird, was alle Leute wollen. Also die meisten Leute sind voll mit Rassismus, das ist mir scheißegal, was die wollen. Also ohne
gut, jetzt dass alle man nicht fragt eigentlich manchmal. Ne?
Nee, weil das ist der Punkt, man will woanders hin und nicht...
Welches Revival? Auf welches Revival hoffst du?
Ich hätte gerne mal wieder Urlaub. Einfach mal Urlaub, weißt du? Das wird mir schon reichen.
Hast du noch einen Abschlusstrack?
Ja, und zwar... Ahmad Patron Miri, ich weiß nicht, wie sehr ihr den Verkauf verfolgt auf Instagram.
Ja, klar.
Aber der postet sehr viele Zitate immer. Und die sind
aber. Er macht doch immer Zitatende.
Zitatende, genau. Die Zitate enden immer mit Zitatende. Und er versucht so die Weisheiten, die Erkenntnisse seiner bisherigen Erfahrungen irgendwie allgemeingültig an den kleinen Bruder von der Straße zu bringen, dass der irgendwie für sein Leben was mitnimmt. Und er hat gemerkt, es ist mittlerweile zu lang für eine Instagram-Story. Deswegen lädt er das jetzt in gesprochener Form mit schönem Sounddesign unterlegt auf Spotify hoch. Und das erste Zitat ist gestern Abend gedroppt. Und es behandelt das Thema Freundschaft. Und wir packen es jetzt auf die Playlist und vielleicht nehmt ihr was mit.
Und ich pack noch MHD Afro Trap Part 11 drauf.
Klar, geht immer.
King Kong bald auch auf Deutsch.
Bis dann.
Das ist eine wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.